Herzlich willkommen zur 82. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Hallo.
Howdy.
Ja.
Ich habe überlebt.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass wir wieder alle hier vollzählig sind und uns versammelt haben. Lisa, du bist uns noch eine Rückmeldung schuldig. Mhm. Was ist aus dem Drama mit dem Camper geworden?
Also tatsächlich haben die das Geld, ich habe ja noch ein bisschen was zu berichten. Ich bin da gewesen und tatsächlich hatten dann diese Leute von dieser Vermietung gesagt, dass die das Geld zurücküberweisen, dass es halt eben 2-3 Werktage dauern wird. Das war ja an einem Donnerstag, deswegen hatten die beiden dann eben warten wollen bis Anfang der Woche, ob denn dann noch irgendwas kommt. Offensichtlich ist es nicht gekommen, leider. Mhm. Genau, sie haben jetzt eine Anzeige gemacht und jetzt muss man eben einmal abwarten, was passiert. Genau. Aber,
die haben doch gesagt, das Geld wäre nicht angekommen, mhm, und deswegen könnten die denen auch diesen Wohnwagen nicht zur Verfügung, mhm, stellen, ne?
Ja.
Und dann haben die jetzt gesagt, weil dann die nachweisen konnten, dass die das Geld bezahlt haben, haben die dann gesagt, okay, dann gucken wir jetzt, wenn das Geld eintrifft und dann schicken wir euch das zurück?
Genau.
Also, okay.
Ja, genau. Und es ist aber keiner vorbeigekommen, zumindest an, mhm, dem Wochenende. Ich habe die erste Nacht gedacht, ich werde wahrscheinlich nicht gut schlafen können. Aber es war tatsächlich so, dass ich irgendwann den Hund angeguckt habe und gedacht habe, Henry, du bist ein Hütehund. Es ist kein kleiner Hütehund, es ist ein sehr großer Hütehund, der mir bis zum Oberschenkel geht, der auch anschlägt. Und dann habe ich gedacht, ich muss halt vielleicht auch einfach dem Hund mal vertrauen. Also habe ich mich ins Bett gelegt, habe die Tür zugemacht, weil ich dann mir sicher war, ich bekomme es halt mit, wenn irgendwie jemand auch versucht, die Türe aufzumachen. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch mitbekommen, weil Henry dann angeschlagen hätte. Und ich habe geschlafen wie ein Baby. Weil ich habe einfach dem Hund vertraut. Ich habe einfach gedacht, der Hund, der weiß schon, das ist sein Job, das hat er in seinem Blut. Und so ist zumindest nichts passiert. Ich habe auch gut geschlafen, muss ich sagen. Ich habe ja da dann auch 2 Nächte verbracht und das war in Ordnung.
Ach, Ende gut, alles gut. Ja gut, bis auf das mit dem Geld, ne?
Ärgerlich, wirklich.
Ja, ich hoffe, dass die irgendwie wieder das Geld zurückbekommen.
Wäre schön.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Bevor wir es vergessen, wir haben nämlich tatsächlich die letzten 2 Folgen vergessen, Bücher zu verlosen. Und in dieser Folge wird es wieder so sein. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann erfahrt ihr nämlich, wie ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen könnt.
Ja, und du hast uns ja auch dieses Mal wieder einen Fall mitgebracht, der es in sich hat. Und ich glaube, damit jetzt alle auf demselben Stand sind, kommen wir jetzt zum Fall und hören uns gleich wieder zur Nachbesprechung.
Genau, ich möchte an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Fall geht es um Gewalt an Frauen, die Gewalt ist auch explizit erwähnt. Passt da einfach ein bisschen auf euch auf. Wenn ihr da damit nicht mit gut umgehen könnt, dann wäre es vielleicht gut, wenn ihr die Folge einmal skippt. Es gibt nicht viele Menschen, die ihren Job als den Traumjob bezeichnen würden. Viele Menschen leben Tag ein und Tag aus mit einem Job, den sie nur ausüben, um Geld für ihr Leben zu verdienen. Nicht aber Colleen Ritzer. Sie wusste schon in jungen Jahren ganz genau, wo sie einmal hin möchte. Menschen helfen und anderen etwas beibringen, das lag ihr schon im Kindesalter. Schon während ihrer Schulzeit half sie MitschülerInnen, die Probleme mit verschiedenen Fächern hatten. Damals stand für sie fest, irgendwann werde ich einmal selbst Lehrerin. Ihr Ziel ist es, vor einer Klasse an der Tafel zu stehen und den SchülerInnen Mathe zu erklären. Sie will den jungen Menschen die Leidenschaft vermitteln, die sie selbst für dieses Schulfach empfindet. Colleen wird am 13. Mai 1989 geboren. Nach ihr bekommen ihre Eltern Thomas und Peggy noch zwei weitere Kinder. Mit Daniel und Laura wird die Familie dann perfekt. Colleen liebt nicht nur ihre Eltern, sondern auch zu ihren Geschwistern hegt sie ein sehr inniges Verhältnis. Mit ihrer Schwester teilt sie sich sogar ein gemeinsames Hobby. Die beiden lieben Eishockey. Zwar spielt Colleen nicht mehr selbst, sitzt aber bei jedem Spiel auf der Tribüne und feuert die kleine Schwester mit lauten Rufen und Klatschen an. Schon als Kind ist Colleen sehr sozial und höflich. Sie ist immer eine sehr gute Schülerin. Die Highschool schließt sie als eine der besten ab. Angestrebt durch ihren Berufswunsch studiert sie auf Lehramt an der Assumption University in Worcester. Auch dort erzielt sie einen sehr guten Abschluss. Colleen macht es sich zur Aufgabe, anders zu sein als andere LehrerInnen. Sie möchte die Belange ihrer SchülerInnen sehr ernst nehmen und verstehen und ihnen von Grund auf helfen. Aus dem Grund entscheidet sie sich, ein Psychologiestudium anzuhängen. Auch dieses zweite Studium absolviert sie sehr erfolgreich. Zunächst arbeitet sie an der Stowe Middle and High School als Aushilfslehrerin, bis sie dann ihren Traumberuf als Mathelehrerin an der Danvers High School antritt. Die Danvers High School gilt als eine der besten des Landes. Fast 1000 SchülerInnen und ca. 100 LehrerInnen betreten tagtäglich die Schulgebäude am Rande Danvers. Colleen hat es geschafft. Das, was sie sich als Kind immer erträumt hat, ist nun Realität. Nun ist es nicht mehr nur ein Gedanke, vor einer Klasse zu stehen und zu unterrichten. Jetzt hält sie die Kreide wirklich in der Hand. Die 23-Jährige ist glücklich über die Chance, die sich ihr bietet. Auch wenn sie dadurch kaum noch Freizeit hat, da sie sich ausgiebig auf den Unterricht vorbereiten möchte. Sie möchte, dass ihre SchülerInnen den gleichen Zugang zu ihrem Lieblingsfach bekommen, wie sie es einmal hatte. Weiterhin lebt sie bei ihren Eltern. Aber da sie sich gut mit ihnen versteht, macht ihr das nichts aus. Colleen liebt ihren Job. Und weil für sie immer noch an erster Stelle steht, ihren SchülerInnen zu helfen, bietet sie an vielen Tagen nach ihrem Unterricht eine Nachhilfestunde an. Diese wird von vielen genutzt. Durch ihre Art zählt sie nicht nur im Kollegium, sondern auch bei den SchülerInnen zu den beliebtesten Lehrerinnen der Highschool. Mittlerweile ist Colleen schon über ein Jahr an ihrem Arbeitsplatz. Die Natur hat sich wieder einmal verändert. Die Blätter werden gelb. Vor den Haustüren findet man Kürbisse, in die verschiedene Gesichter geritzt sind. Am 22. Oktober 2013 haben einige Leute der Stadt bereits Süßigkeiten gekauft, damit die Kinder an Halloween mit ihren Süßes sonst gibt's saures Märchen durch die Straßen ziehen können. Auch Colleen mag diese Jahreszeit gerne. Dieses Mystische, was in der Luft liegt, zieht viele Menschen an. Der Nachhilfeunterricht hat sich mittlerweile an der Schule etabliert. Auch an diesem Nachmittag steht Mathestunde an. Heute wird Algebra das Thema der Stunde sein. Zwar sind nur ein Schüler und eine Schülerin zur Stunde erschienen, aber das ist für Colleen nicht wichtig. Der reguläre Unterricht ist schon länger vorbei und es ist kaum noch jemand in der Schule. Lediglich ein paar AGs finden statt. Auf dem Flur trifft Colleen noch Sarah, eine ihrer Kolleginnen. Die beiden tauschen sich für einen Moment aus, bevor die beiden in ihre Klassenräume verschwinden. Sarah hat zwar keinen Unterricht mehr, will aber noch im Nebenzimmer ein paar Klausuren korrigieren. Am späten Nachmittag wundert sich Familie Ritzer, dass Colleen nicht wie gewohnt nach Hause kommt. Das sieht ihrer Tochter nicht ähnlich. Zunächst gehen alle davon aus, dass Colleen vermutlich länger arbeiten muss. Doch auch auf dem Handy können sie sie nicht erreichen. Die Familie entscheidet sich, in der Schule anzurufen. Colleen hat man länger nicht mehr gesehen. Allerdings steht ihr Auto immer noch auf dem Schulparkplatz. Thomas Ritzer entscheidet sich aus dem Grund, auf dem Schulgelände nach seiner Tochter zu suchen. Erfolglos. Aus dem Grund beschließen Peggy und Thomas, ihre Tochter als vermisst zu melden. Auch eine weitere Person wird an diesem Abend als vermisst gemeldet. Die Mutter von Philip Chisholm erscheint ebenfalls auf dem Polizeirevier. Dieser Fall wird vorrangig behandelt, da Philip noch minderjährig ist. Die BeamtInnen stellen sich aber gleich die Frage, ob diese beiden vermissten Fälle im Zusammenhang stehen, da Colleen Philips Lehrerin ist. Das Schulgebäude wird durchsucht, aber bis auf ein paar Blutstropfen, die den ErmittlerInnen nicht verdächtig vorkommen, kann in der Schule nichts gefunden werden. Am Abend findet man allerdings Colleens Portemonnaie am Waldesrand direkt neben dem Schulgebäude. Der Inhalt der Geldbörse wurde entwendet. Jetzt muss man davon ausgehen, dass Colleen Ritzer vielleicht etwas zugestoßen sein könnte. Spürhunde werden eingesetzt, die den angrenzenden Wald absuchen sollen. Leider bleibt auch diese Suche erfolglos und die junge Lehrerin weiterhin vermisst. Dann ein erster Hoffnungsschimmer. Gegen 0.30 Uhr am 24. Oktober 2013 wird Philip Chisholm auf einem Highway entdeckt. Dort läuft er mit einem Rucksack entlang. Er wird von PolizeibeamtInnen angesprochen. Auf die Frage, was er in seinem Rucksack habe, antwortet er lediglich, dass dieser alles beinhalte, was er zum Leben benötige. Beim ersten Blick in den Rucksack sind sich die BeamtInnen sicher, dass hier vermutlich etwas Schlimmes passiert sein muss. Im Rucksackinneren finden sie Colleens Kreditkarten, ein blutverschmiertes Teppichmesser und blutige Damenunterwäsche. Auf die Frage, wem das Blut gehöre, antwortet Philip nur kurz, es ist von dem Mädchen. Währenddessen wird Colleen gegen 3 Uhr in dem Waldstück direkt neben dem Schulgebäude gefunden. Sie ist tot. Offensichtlich wurde die junge Frau gewürgt, ihr Unterkörper ist komplett entkleidet, es wurde 16 Mal auf sie eingestochen und bei der Obduktion wird außerdem festgestellt, dass die junge Frau missbraucht wurde. Ihre persönlichen Gegenstände und auch der Rest ihrer Kleidung werden um sie herum gefunden. Außerdem findet man einen handgeschriebenen Zettel, auf dem »I hate you all« geschrieben steht. Unweit von der Leiche, die unter Blättern notdürftig versteckt wurde, findet man eine Mülltonne mit blutigen Gummihandschuhen. Man ordert die gesamten Videos der Überwachungskameras an, die es im und um das Schulgelände reichlich zu finden gibt. Außerdem bringt man Philip auf das Polizeirevier, wo er zunächst verhört werden soll. Auf die Frage, was mit seiner Lehrerin passiert sei, antwortet er nur schroff: Als sie mich beleidigt hat, bin ich ihr Lehrer geworden. Niemand weiß, dass der Schultag an diesem 22. Oktober zunächst unschön angefangen hatte. Philip Chisholm ist vor nicht allzu langer Zeit von Tennessee nach Denver gezogen, weil sich seine Eltern getrennt haben. Nun wohnt er zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern bei seiner Tante. Sowohl die Trennung seiner Eltern als auch der Umzug in die neue Stadt belasten den 14-Jährigen schwer. Er findet kaum Anschluss und zusätzlich wird er von seinen MitschülerInnen gemobbt. Er beteiligt sich zwar nicht am Unterricht, schreibt aber dennoch gute Noten. Er ist sehr verschlossen. Colleen hatte ihn an dem Morgen während ihres Unterrichtes auf seine Vergangenheit in Tennessee angesprochen. Sie wollte einen Zugang zu dem sehr zurückhaltenden Jugendlichen finden. Einen bösen Hintergedanken hatte sie damit nicht. Philip war in Rage geraten und hatte dann nach einer Diskussion wutentbrannt das Klassenzimmer verlassen. Zurück in den Unterricht war er da nicht gekommen. Er gibt auf dem Polizeirevier an, dass er die gestellte Frage als grenzüberschreitend und beleidigend empfunden hatte. Colleen hatte sich deswegen sehr gefreut, als Philip am Nachmittag zu ihrer Nachhilfestunde erschienen war. Sie hatte gehofft, dass sich der Jugendliche wieder beruhigt hat. Nach der Stunde geht die junge Lehrerin zur Toilette. Das kann man den Aufnahmen der Überwachungskamera entnehmen. Haargenau kann man ihren Weg auf die Toilette nachvollziehen und auch den Waschraum nimmt eine der Kameras auf. Kurz nachdem Colleen um 14.54 Uhr in der Toilettenkabine verschwindet, sieht man, wie auch Philip das Klassenzimmer verlässt. Zunächst zieht er seine Kapuze auf und zieht diese tief in sein Gesicht. Dann geht er auf direktem Weg zur Damentoilette. Kurz bevor er die Toilettentüre passiert, zieht er sich zwei blaue Gummihandschuhe an. Er überrascht seine Lehrerin und beginnt unvermittelt damit, sie zu würgen und zu schlagen. Danach sticht er mit dem mitgebrachten Teppichmesser 16 Mal auf die junge Frau ein, bevor er sie im Anschluss vergewaltigt. Colleen lebt noch, ist aber bewusstlos. In der Zwischenzeit betritt eine Schülerin die Damentoilette. Sie hört die Geräusche aus einer der Kabinen und nimmt an, dass dort ein Paar Geschlechtsverkehr miteinander hat und verlässt aus dem Grund das Klo wieder. Das junge Mädchen macht sich bis heute Vorwürfe, Colleen Ritzer nicht geholfen zu haben. Überrascht durch die Schülerin verlässt Philip kurz nach ihr die Toilette. Er rennt nach draußen und wechselt seine Klamotten, die er scheinbar eingepackt hatte. Er geht zurück in den Klassenraum und holt dort seine restlichen Sachen. Danach verlässt er das Schulgebäude, um eine der großen Mülltonnen zu holen. Mit dieser kehrt er dann zurück zu der Toilette, in der sich Colleen immer noch bewusstlos befindet. Er verstaut den leblosen Körper in der Tonne und beginnt damit, das Bad notdürftig zu reinigen. Im Anschluss nimmt er die Tonne, bugsiert diese aus dem Schulgebäude und fährt sie mit Colleens Körper zum Waldesrand. Bis hierhin wurde alles fein säuberlich auf all den Überwachungskameras dokumentiert. Auf dem Weg zum Waldesrand wird er von einigen Menschen gesehen, doch niemand spricht den Schüler mit der Tonne an. Er holt Colleens Körper aus der Tonne und vergewaltigt sie mit einem Stock. Danach bedeckt er ihren Körper mit Laub und Schmutz. Die Tonne lässt er unweit seines Opfers stehen. Zu diesem Zeitpunkt lebt Colleen immer noch. Es wird noch einige Stunden dauern, bevor die junge Frau verblutet. Durch die Berührung mit Colleens blutigem Körper muss sich Philipp erneut umziehen, da er voller Blut gewesen sein muss. Um 15.58 Uhr betritt er erneut die Schule und holt eine Sporttasche aus seinem Spind, in der sich erneut Wechselklamotten befinden. Danach verlässt er das Gebäude wieder. Direkt vor dem Eingang begegnet er einem Mitschüler. Die beiden unterhalten sich kurz über das bevorstehende Fußballspiel. Philipp gibt an, dorthin gehen zu wollen. Das wird er aber nie tun. Stattdessen macht er sich zunächst auf den Weg zu einem Fastfood-Restaurant, in dem er ausgiebig speist. Im Anschluss geht er ins Kino und schaut sich einen Film an. Diese Aktivitäten finanziert er von Colleens Kreditkarten. Bei seinem Verhör gesteht er sofort und macht auch umgehend Angaben zum Aufenthaltsort der Leiche, da er noch nicht weiß, dass die PolizeibeamtInnen diese bereits gefunden haben. Als Motiv nennt er das Gespräch über Tennessee am Tatmorgen. Er gibt an, aus dem Affekt gehandelt zu haben und dass seine Tat vorab nicht geplant gewesen sei. Die ErmittlerInnen sind sich aber sicher, dass diese Tat geplant gewesen sein muss. All die Dinge, die Philipp vorbereitet und mitgebracht hat, sprechen eine ganz eigene Sprache. Er kommt umgehend in Haft. Sein Prozess beginnt 2015 in Sale. Die Angehörigen von Colleen sind zu jedem Prozesstag anwesend. Sie tragen alle dieselben pinkfarbenen T-Shirts. Pink war Colleens Lieblingsfarbe. Philipps Strafverteidigerin Denise Reagan führt an, dass Colleen bereits in der Toilettenkabine verstorben sei. Sie will bewirken, dass die Tat so als Zwangshandlung und aufgrund einer psychischen Episode geschehen war. Sie will somit durchbringen, dass die Tat nicht geplant gewesen sein kann. Verschiedene Sachverständigen und ÄrztInnen werden geladen, die sich sicher sind, dass Colleen erst im Wald verblutet ist. Vor Gericht sind sich alle sicher, dass die Tat geplant gewesen sein muss, da Philipp Wechselklamotten, die Tatwaffe und auch die Gummihandschuhe dabei gehabt hat. Außerdem spricht die Tatsache, dass er im Gefängnis eine Wärterin mit einem Bleistift angegriffen hat, auch dafür, dass der Jugendliche skrupellos handelt. Alle Fakten sprechen gegen eine psychische Ausnahmesituation und aus dem Grund wird er für schuldig befunden. Philipp Chisholm wird zu 25 Jahren wegen Mordes und zu 40 Jahren wegen Vergewaltigung und Raub verurteilt. Aufgrund der Grausamkeit seiner Tat wird er nicht nach Jugendrecht bestraft. Frühestens nach 40 Jahren kann er Bewährung einreichen. Dann wäre Philipp 56 Jahre alt. Philipps Mutter entschuldigt sich bei Familie Ritzer aufrichtig für die Tat ihres Sohnes. Bei der Urteilsverkündung weint sie leise. Colleens Familie ist mit dem Urteil nicht zufrieden. Sie sind sich sicher, dass die Verurteilung aufgrund von Philipps Alter getroffen wurde. Die Familie empfindet, dass Philipp somit irgendwann eine neue Chance bekommt, nachdem er eine so schlimme Tat begangen hat. Eine Chance, die ihrer Tochter verwehrt bleibt. Sie hoffen, dass ihre Kinder dann in Revision gehen, damit Philipp niemals eine mildere Strafe bekommt. Colleen wird das alles nicht wieder zurückbringen. Sie wird nie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen können. Nie wieder wird sie Menschen mit ihrer freundlichen, hilfsbereiten Art beeindrucken oder ihre Liebe zur Mathematik vermitteln können. Die Nachhilfestunden, die die junge, engagierte Lehrerin gegeben hat, bleiben nun aus. Colleen Ritzer fehlt nicht nur ihrer Familie und ihren Freunden, sie fehlt auf dem Schulkorridor, sie fehlt ihren KollegInnen und auch ihren SchülerInnen. Die Schule erhielt zusätzliche finanzielle Unterstützung vom Bildungsministerium der USA, um sich von dem grausamen Mordfall zu erholen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Colleen Ritzer wird niemals vergessen werden.
Ja, also da hast du uns echt wieder einen heftigen Fall mitgebracht. Du hast ja zum Glück vorher auch die Triggerwarnung ausgesprochen, aber ich musste auch echt schlucken, als du beschrieben hast, was der Colleen da alles so passiert ist, ja, ganz, ganz furchtbar. Eine so junge, ambitionierte Frau, die eigentlich vorhat, ja, ihren Traum zum Beruf zu machen oder ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, ne, weil sie ja schon so ganz früh wusste, dass sie gerne Lehrerin werden möchte, um anderen zu helfen. Und wie toll einfach, dass sie das alles so durchgezogen hat, dass sie da so ambitioniert war und auch so tolle Noten geschrieben hat. Das zeigt ja eigentlich auch, dass sie wirklich sehr qualifiziert dafür ist, zumal sie ja auch wirklich noch dieses Psychologiestudium drangehängt hat. Und das ist zum Beispiel was, was ich oft bei LehrerInnen vermisse, wo ich das Gefühl habe, ja, fachlich sind die wirklich super, aber die haben einfach ja menschlich so ein paar Defizite oder sind einfach menschlich nicht so wirklich für diesen Job geeignet oder für den Umgang eben mit Jugendlichen oder Kindern. Und ich meine, nicht unbedingt das Psychologiestudium qualifiziert einen dafür, aber das zeigt einfach nochmal, dass sie auch da sich noch irgendwie weitergebildet hat und sich da noch Wissen angeeignet hat, um einfach besser mit den mit ihren SchülerInnen umzugehen. Dann hat sie ja noch diese Nachhilfestunden angeboten, was ich einfach mega toll von ihr finde, dass sie das zusätzlich noch gemacht hat. Ich meine, sie hat ja sowieso schon so unfassbar viel Zeit mit ihrem Job verbracht, dadurch, dass sie ja dann auch nachmittags oder abends den Unterricht dann vorbereiten musste oder nacharbeiten musste. Das wird, glaube ich, oftmals auch unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Dass es eben nicht nur diese Stunden sind, die man in der Schule verbringt, sondern dass man halt total viel noch zusätzlich machen muss. Und dass sie dann trotzdem noch diese Nachhilfestunden angeboten hat, ist einfach total toll und bemerkenswert. Und ich kann mir deswegen auch total gut vorstellen, dass sie total beliebt eben sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den LehrerInnen gewesen ist. Umso schrecklicher einfach, was ihr passiert ist. Also da kann ich nur jetzt mit dem Kopf schütteln, als du beschrieben hast, was da vorgefallen ist. Also erstmal ist ja ihrer Familie total früh aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, da die sich ja dann schon am späten Nachmittag irgendwie gemeldet haben oder in der Schule mal nachgefragt haben, wo sie geblieben ist. Und als dann zwar Colleen nicht mehr in der Schule war, aber das Auto halt noch da war, dann haben bei denen ja anscheinend auch schon die Alarmglocken geklingelt und die haben sich auch sehr früh an die Polizei gewandt. Umso tragischer, dass dann jetzt tatsächlich ja erstmal nach dem Philipp gesucht wurde. Was aber ja auch nachvollziehbar ist. Er ist nun mal minderjährig gewesen und ja, dementsprechend hat die Polizei da ja einfach ein bisschen anderes Vorgehen. Oftmals heißt es ja einfach bei Erwachsenen, ja, die können halt eben selber bestimmen, wo die sich aufhalten wollen und müssen sich halt auch nicht abmelden, ne, sobald man volljährig ist. Ja, dass er dann jetzt auch noch genau derjenige ist, der für Colleens Verschwinden verantwortlich ist, da habe ich zuerst überhaupt nicht mit gerechnet. Deswegen war ich umso schockierter, als sich dann nach und nach herauskristallisiert hat, dass er derjenige ist, der ja dafür gesorgt hat, dass Colleen nicht mehr nach Hause kommt. Ich mag eigentlich gar nicht mehr genau beschreiben, was er alles mit ihr gemacht hat. Ich finde es einfach nur abartig und unfassbar grausam. Und meiner Meinung nach war das eine sehr geplante Tat. Also das hast du ja hinterher nochmal beschrieben, dass das auch im Gerichtsverfahren nochmal thematisiert wurde und eben seine Verteidigerin ja eigentlich darauf plädiert hat, dass das nicht geplant war. Aber meiner Meinung nach war das auch genau durch diese Dinge, dass er diese Wechselklamotten dabei hatte, die Tatwaffe, Gummihandschuhe und ja, dieses Vorgehen alleine, sich mehrfach dann umziehen zu können, das finde ich, spricht meiner Meinung nach total dafür, dass das geplant war. Was meiner Meinung nach aber sehr dafür spricht, dass er auf jeden Fall irgendwie eine psychische Erkrankung oder sowas haben müsste, ist eben diese Abgebrühtheit, dieses, eiskalte Verhalten, also dass er da noch die in Anführungszeichen Ruhe hat, erstmal nachdem er die Colleen anscheinend ja sogar schrecklicherweise noch lebend, nach dem, was sie da alles mitbekommen hat, nachdem er sie da verscharrt hat, im Grunde wie erstmal im Müll in dieser Mülltonne transportiert hat und dann auch eben im Wald verscharrt hat, da unter Dreck, dann so gefasst zu wirken, dass man sich normal mit jemandem da unterhalten kann, also mit einem anderen Schüler, den man trifft, über so banale Dinge wie ein Fußballspiel zu sprechen, dann, dass er essen gegangen ist in diesem Fastfood-Restaurant und eben noch im Kino gewesen ist. Also da fällt mir nichts mehr zu ein, zumal da noch das alles bezahlt von Colleens oder bezahlt mit Colleens Kreditkarte. Boah, das ist so demütigend nochmal, finde ich. Also zu dem, was er ihr alles angetan hat, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Aber dann auch noch sie zu bestehlen oder dass ihr das auch noch zu nehmen und dann auf ihre Kosten im Grunde sich dann noch ja einen schönen Tag zu machen, finde ich ganz, ganz widerlich einfach. Du hattest ja einmal diesen Zettel erwähnt, I hate you all. Ich gehe mal davon aus, dass der tatsächlich von Philipp geschrieben war, wo ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, in welchem Zusammenhang das jetzt gewesen sein soll oder ob er den einfach verloren hat oder ob der wirklich so da platziert wurde. Was ich noch anmerken wollte, das hast du aber ja auch schon im Fall selber erwähnt, das arme Mädel, was eben auf die Toilette gegangen ist und das mitbekommen hat und eben nicht erkannt hat, dass die Colleen eben in so einer Notlage ist und dann halt wieder gegangen ist. Ich kann das so verstehen, dass die sich Vorwürfe macht, aber natürlich, wie hätte sie das erkennen sollen, ne? Also das tut mir für sie auch total leid, weil sie da mit Sicherheit noch lange dran zu knapsen hat. Ja, es einfach ganz, ganz furchtbar. Und natürlich auch für die Familie von Colleen, die, was ich total niedlich fand, dass die alle eben mit diesen pinken T-Shirts zur Gerichtsverhandlung gegangen sind, um nochmal irgendwie so ein bisschen Solidarität zu zeigen und ja, für Colleen einzustehen, die es halt jetzt selber nicht mehr kann. Ne? Und ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass ich auch der Meinung bin, dass es definitiv eine geplante Tat war. Und ich finde die Strafe natürlich schon in jedem Fall gerechtfertigt. Ich finde sie auch eigentlich schon recht hoch. Aber gut, hier in Deutschland ist es nun mal auch ein bisschen anders, wird es ja ein bisschen anders gehandhabt. Ne? Er wird sehr, sehr alt sein, wenn er wieder rauskommt. Nur meistens ist es ja so, dass die Gefangenen nicht so viel, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen will, nicht so viel psychologische Unterstützung bekommen, dass die das irgendwie aufarbeiten können oder irgendwie therapiert werden, sondern meistens, ja, wird da nicht so wirklich dran gearbeitet und wenn die dann wieder freigelassen werden, ist halt die Chance, dass die wieder rückfällig werden, sehr, sehr hoch, ne? Zumal er ja noch nicht uralt ist, wenn er wieder freikommen würde. Deswegen kann ich natürlich schon verstehen, dass sich die Familie wünscht, dass er auf keinen Fall irgendwie da ja vorzeitig entlassen wird, beziehungsweise da irgendwie nochmal die Chance hat, neu anzufangen. Das kann ich vollkommen verstehen. Auf der anderen Seite ist das irgendwie nicht so der Ansatz, wie das hier zum Beispiel in Deutschland gehandhabt wird. Und das finde ich ja eigentlich besser, dass die Leute ja die Möglichkeit haben, daran zu arbeiten und sich irgendwie weiterzuentwickeln und vielleicht dann wirklich wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Ja. Aber alles in allem wirklich ein super schrecklicher und grausamer Fall. Wo mich mal interessieren würde, wie du darauf gekommen bist.
Das war auch wieder ein Hörerwunsch. Der stand mit auf unserer Liste. Ich finde ihn auch sehr, sehr grausam, einfach auch im Hinblick darauf, dass der Täter so jung auch ist. Also mit 14 Jahren so eine Tat zu planen. Und ich bin auch auf jeden Fall davon überzeugt, dass diese Tat nicht aus dem Affekt passiert ist. Denn was er da alles auch mitgebracht hat, ne, er hat zweimal Wechselklamotten dabei gehabt. Er hat das Messer mitgebracht. Er hat die Gummihandschuhe mitgebracht. Das hast du ja nicht einfach so dabei. Also
nee, eben. Also das ist nichts, was man mitbringt zur Schule.
Ich meine, er hat natürlich billigend in Kauf genommen. Er wird ja auch gewusst haben, dass da überall die Kameras hängen. Das hat er natürlich in Kauf genommen. Aber ich fand auch diese Tatsache, dass er ja dann erstmal Burger essen geht und ins Kino geht, fand ich auch irgendwie super erschreckend. Mir tat seine Mutter auch sehr, sehr leid, weil sie hat das, also sie hat die Tat wirklich sehr, sehr bereut für ihren Sohn, hat der Familie, also hatte dann auch im Gericht gesagt, dass keiner so schlimme Schmerzen durchstehen musste wie Familie Ritzer, und hat denen natürlich dann auch nochmal ihr Beileid halt bekundet, hat natürlich auch geweint, leiser als das Urteil gesprochen wurde. Immerhin ist es ja auch ihr Sohn, man darf halt auch nicht vergessen, dass sie ja auch jemanden verliert. Ne? Also
auch ihr Leben wird nie mehr so sein wie vorher.
Genau, richtig. Und das darf man halt eben auch nicht vergessen. Ich finde, dass sie ja der Familie da auch irgendwie ihr Beileid bezollt hat, auf jeden Fall. Und ja, ich finde es halt, es ist einfach eine riesengroße Tragödie. Colleen war eine sehr, sehr tolle Lehrerin, die wirklich engagiert war und die sich wirklich eingesetzt hat und der das Wohl ihrer SchülerInnen total wichtig war und das auch in jedem Belang. Und das sieht man halt auch an dem Studium, was sie noch angeschlossen hat. Also, ne, dass sie halt einfach eben auch noch Psychologie studiert hat, um eben sich noch besser in ihre SchülerInnen hineinzuversetzen. Und ja, ich fand diese Tat einfach wirklich, wirklich grausam. Und ja, ich hatte auch große Schwierigkeiten teilweise, dass zu recherchieren, weil es halt doch auch überall sehr explizit halt auch dargestellt wurde, was mit ihr halt passiert ist. Und ja, das tut mir einfach natürlich auch wahnsinnig leid. Und ja, möchte man gar nicht wissen, was sie da auch für was sie da einfach auch die letzten Stunden ihres Lebens erleben musste und wie schlimm das sein muss, wenn du einfach nur zur Toilette gehst und auf einmal so überrascht wirst von jemandem, von dem du es halt auch nicht erwartest. Und ja.
Das stimmt. Ja, du hattest ja auch gesagt, sie hatte sich ja sogar gefreut, dass er zu der Nachhilfestunde gekommen ist, ne? Weil es ja vormittags da diesen Disput gab.
Genau.
Ja, richtig.
Das
der
hatte
für sie
sogar
ja wahrscheinlich gar nicht so extrem war, ne, dass das bei ihm so viel ausgelöst hat, da hätte sie ja im Leben nicht mit gerechnet.
Also sie hatte das auch ihrer Kollegin Sarah auf dem Flur noch erzählt. Also die haben tatsächlich kurz darüber gesprochen, dass Philipp eben jetzt im Unterricht sitzt und sie sich darüber freut, dass er halt jetzt eben wieder zurückgekommen ist. Und konnten beide ja auch nicht ahnen, was daraus resultiert.
Nee, eben. Was war deine Quelle?
Diverse Zeitungsartikel, also da gibt es recht viel drüber. Zuletzt habe ich mir dann auch noch von Insolito das Video angeguckt.
Ich glaube, wir können ein bisschen was zum Aufatmen gebrauchen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Lisa, ich habe kurz überlegt, ob ich dir eine Frage stelle, die ein bisschen was mit dem Fall zu tun hat, aber ich habe es jetzt am Ende mich doch dagegen entschieden und mich für eine andere Frage entschieden, die mir noch in den Sinn kam. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was war dein letzter Amazon-Kauf?
Witzig, dass ich genau gerade vor 5 Minuten darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt gleich für unseren Greifarm schnell gucken sollte, weil ja noch heute der Amazon Prime Day.
Diese Prime Days, ne? Ja.
mein letzter Amazon-Kauf war, glaube ich, meine 2-Liter-Bottle, Wasserbottle.
Die wir für den Sport benutzen, ja.
Ja, ich glaube, das war meine letzte, ja. Das war meine letzte Amazon-Bestellung. Zusammen, also ich habe die Flasche gekauft und ein Make-up, was es tatsächlich so nur noch auf Amazon gibt und ich das immer darüber kaufen muss, leider. Weil
was ist das?
Von Maybelline ist das eins. Aber das gibt's leider.
Ach so.
Also das gibt's leider.
Ach, du hast Make-up gesagt. Ich habe verstanden, Nick-up. Ich denke, was ist ein Nick-up? Ich kenne nur Nicknacks.
Nicknacks.
Das ist so.
Das war trash. Die kaufe ich immer bei Amazon Prime.
Gibt es nur noch da so zu kaufen. Ah, jetzt verstehe ich das. Make-up, okay.
Mhm. Aber ich sollte gleich echt mal gucken, weil Marie und ich wollen uns noch ein bisschen was an Equipment aneignen. Weil Mo mit uns im Geschimpf, na, geschimpft ist nicht das richtige Wort. Mo schimpft ja nicht mit uns, aber er hat es höflich gesagt, dass es vielleicht gut wäre, wenn wir uns dann noch was, oder er hat eigentlich nicht gesagt wir, sondern eigentlich hat er gesagt, es wäre wichtig, dass ich einen Pop-Up-Schutz, weil ich das P
Pop-up-Schutz.
Leider.
Pop-Up-Schutz.
Genau, und jetzt wollen wir halt einfach nochmal gucken. Und jetzt ist, glaube ich, die beste Zeit, aber ich habe nicht mehr viel Zeit, nämlich nur eine Stunde 15 Minuten.
Okay, dann, okay. Let's go, eine neue Wahnsinnsfahrt. Jetzt geht's wieder los hier, zacki, zacki. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ich hoffe, der Mo kann das jetzt auch so hinterlegen mit diesem Schall. Ach ja, ich wollte dir noch erzählen, was mein letzter Amazon-Kauf war.
Ach genau.
Mhm. Und zwar war das zum einen so ein Set, weil wir jetzt bei Malea langsam mit der Beikost starten wollen. Also, dass sie dann irgendwie mittags schon mal ein bisschen ein paar Löffel Brei isst. Und dann habe ich mir natürlich direkt so ein Set zugelegt, wo so ein schönes Lätzchen mit so einer Auffangschale ist. So ein kleiner Becher, wo man quasi den Brei reinmachen kann. So ein ganz weicher Löffel und etc. pp. Und dabei war aber noch was, und das ist quasi auch so eine kleine Empfehlung. Und zwar ist das ein Spiel, das ist auch ein bisschen so, ja, Mystery-mäßig. Und zwar heißt das Echos. Oder Echoes geschrieben, aber ich würde jetzt Echos aussprechen. Das ist von Ravensburger. Da gibt es verschiedene. Man kann es wohl auch nur im Grunde einmal selber spielen. Danach kann es natürlich jemand anderes immer spielen, aber wenn du das einmal gelöst hast, dann hast du halt die Lösung und dann ist es Quatsch, es nochmal zu machen, es sei denn, du möchtest dann jemand anderen dabei nur anleiten oder so. Obwohl, vielleicht erinnert man sich auch nicht mehr an alles. Aber jedenfalls ist das Spiel so aufgebaut, dass man verschiedene Karten auf dem Tisch verteilt. Es gibt zwei unterschiedliche Kategorien. Die eine Karte ist quasi immer der Beginn von einer kurzen Frequenz, also einen Teil von der Geschichte. Und danach muss man dann drei Karten dazu sortieren, wie die Geschichte weitergeht. Und alles zusammen ergibt dann eine große Geschichte. Das Interessante dabei ist, du benutzt dein Handy, lädst dir die App davon runter von dem Spiel und scannst dann immer das Bild, was auf diesen Karten abgebildet ist, und dann hörst du dir das an. Und dann musst du das in die richtige Reihenfolge bringen mit dem, was du da hörst. Und manchmal hörst du halt auch nur so Schritte oder Regen oder wie eine Tür geöffnet wird oder so. Das ist super, super spannend gewesen. Und am Ende hast du dann halt wirklich die komplette Geschichte und kannst dann das Rätsel lösen, was da passiert ist. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Wir haben das im Urlaub mal gespielt. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen.
Aha, das klingt gut.
Ja, ich habe mir auch jetzt noch ein neues davon zugelegt, also das können wir vielleicht auch mal spielen.
Oh yeah.
Was war das?
Okay.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Yeah.
Ja, okay, Leute, an dieser Stelle vielleicht kommen wir vielleicht mal ganz kurz zum Gewinnspiel.
Richtig.
Das Wort, welches wir nämlich heute suchen, habe ich bereits gesagt an dieser Stelle. Tippt, also ihr könnt uns jetzt eine Nachricht schreiben, entweder auf Instagram, mordgeflüster_der_podcast oder eine Mail mit unter oder eine Mail unter mordgeflüster_der_podcast@yahoo.com und zwar mit dem Wort Howdy, also beziehungsweise mit der
Minutenanzahl,
wann ich Howdy gesagt habe. Also haut jetzt in die Tasten. In dieser Folge gibt es wieder ein Buch zu gewinnen und in der nächsten Folge wird es auch nochmal ein Buch zu gewinnen geben und dann werden wir die Bücher auch endlich mal auf den Weg schicken.
Richtig.
Genau.
Die arme erste Gewinnerin, die wartet jetzt schon ewig darauf.
Genau. Aber in der Zwischenzeit ist halt eben auch sehr viel passiert, ne? Also da war ja einmal
ja,
Folge, als meine Oma verstorben ist und dann und beim letzten Mal haben wir es leider irgendwie
vergessen.
Verpennt.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell hier noch was bei den Amazon Prime Days bestellen. Aus dem Grund müssen wir das Ganze jetzt hier mal abmoderieren. Das war die 82. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie
und ich bin Lisa. Bleibt sicher
und gesund.
Tschüss.